ich mache hier die Erfahrung, ich werde da häufig dann eingeladen zu Gastvorträgen oder einfach Talks, dass sie hochinteressiert sind. Also, dass denn alles Ü65 überhaupt null Interesse hat, das stimmt überhaupt nicht. Ich stoße da auf großes, großes Interesse.
Hallo, hier sind die Babyboomer Stories, der Podcast, in dem wir unsere eigene Generation besser verstehen und einen Beitrag zum Generationendialog leisten wollen. Ich bin Konstanze.
Und ich bin Stefan und wir beginnen gleich mit einem Geständnis. Dieser Text ist nicht von ChatGPT geschrieben und wir sprechen selbst. Das ist auf mittlere Sicht gar nicht so selbstverständlich.
Und genau darüber wollen wir unter anderem heute mit Gerald Lemke sprechen. Er wurde von der Wirtschaftswoche geadelt als einer der wichtigsten Ratgeber für die Nutzung digitaler Medien in Wirtschaft und Gesellschaft. Hallo Gerald, danke, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Hallo ihr beiden.
Gerald, beginnen wir ausnahmsweise mal mit einem Zitat, das wir auf LinkedIn gefunden haben. Da schreibt einer, Zitat, ich stehe um 5 Uhr auf, damit ich die besten Zeiten des Tages für den höchsten Output nutzen kann. Um diese Zeit schreibe ich meine Bücher. Hoher Output braucht frühes Aufstehen. Punkt. Aber vielleicht muss eine jüngere Generation nicht so früh aufstehen und sich zudem den halben Tag nur um sich selber kümmern. Dann brauchen wir aber ganz schnell KI, damit der Output irgendwo von irgendwas erstellt werden kann. Wie findest du denn so eine Aussage?
Ja, mein Gott, da habt ihr aber richtig genau recherchiert. Das ist ein Kommentar von mir, den ich bei LinkedIn hinterlassen habe.
Da warst du aber richtig sauer, als du das geschrieben hast, oder?
Ja, naja, also sauer war ich dann. Ich bin da nicht sauer. Ich habe da jetzt keine Emotionen. Aber natürlich hat mich dann der ganze Thread schon natürlich bewegt, ne? Weil ich glaube, der Urheber war einer der jüngeren Generationen und und ich habe halt so meine inneren Konflikte, weil ich ja auch den ganzen Tag mit jungen Menschen zusammenarbeite, zwischen dem, was jüngere Leute erwarten an Leistung, beziehungsweise an Leistungswillen und dem, was ich selber so in meinem Berufsleben, in meinem Leistungsleben erlebt habe. Und da gibt's doch einen großen Widerspruch.
Bist du denn wirklich heute Morgen schon um 5 Uhr aufgestanden und hast angefangen, sofort zu arbeiten?
Nach 6 Wochen Urlaub, wie wir wissen.
Ich war einige Wochen unterwegs, genau, richtig, genau. Und ich habe in der Tat jeden Tag bis um 8:30 geschlafen und das habe ich auch heute getan.
Ach, das ist doch sehr beruhigend, finde ich echt. Also das tut mir wirklich ein bisschen Stress vom Nacken wieder runter.
So, und jetzt gleich noch was, um die Fantasie anzuregen. Stell dir mal vor, du wärst Jahrgang 1966 und müsstest noch 10 Jahre arbeiten und jetzt kommt KI. Was macht das mit dir, Gerald?
Das macht mit mir zwei Sachen. Das eine natürlich, dass ich mir eigentlich keine Angst einreden muss, denn das sind ja nur noch 10 Jahre zu arbeiten. Insofern, da fließt noch viel Wasser den Neckar hier herunter. Auf der anderen Seite sehe ich das aber auch nur als eine riesengroße Chance. Und das ist halt das, was ich mir angenommen habe oder wie ich meine Grundhaltung weiterentwickelt habe. Ich sage, okay, da kommt halt Neues auf uns zu und das möchte ich gerne noch mitgestalten. Und zwar nicht nur innerhalb der 10 Jahre, sondern darüber hinaus auch noch.
Ich muss ja auch noch arbeiten, nicht ungefähr ganz 10 Jahre, aber noch einige Jahre. Was kommt denn da jetzt in nächster Zeit auf uns zu oder auf mich jetzt?
Naja, also wir haben jetzt natürlich in diesem ersten halben Jahr diesen Jahres eine große Welle über ChatGPT erfahren und nun liegt KI mittlerweile bei Aldi auf dem Ladentisch, ist für jeden greifbar kostenfrei. Und es wird jetzt über die Microsoft Adobe Lizenzen sowas auch implementiert und kommt jetzt in die Büros. Mhm. Wir werden also alltäglich jetzt mit diesen Systemen mehr oder weniger arbeiten, allerdings auch eher unbewusst, weil es einfach nur noch 2, 3, 4 Buttons mehr sind, die in Word und Co. überall erscheinen und werden das ganz selbstverständlich nutzen. Dahinter sind aber natürlich technische Entwicklungen hinter diesen Buttons, die disruptiv sind, weil sie einfach jetzt mittlerweile in der Lage sind, für den Otto-Normalverbraucher Informationen und aber auch Wissen so generisch zu handhaben und zu generieren, das ist in der Tat schon eine Revolution.
Und jetzt nochmal zu deiner Person, ne, damit wir noch ein bisschen mehr verstehen oder vor allen Dingen die Zuhörer verstehen, mit wem wir da reden. Auf deiner Website steht, Er hat viele Persönlichkeitsseiten, die sich teils widersprechen. Sagt dein ältester Freund, ein Psychologe, mit welchem Teil deiner Persönlichkeit sprechen wir denn gerade?
Ja, also sehr gute Freundin ist Psychologin und ist quasi seit mehreren Dekaden, seit drei Dekaden quasi so mein psychologischer Spiegel. Ne? Da haben wir irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren herausgearbeitet, dass ja jeder Mensch so verschiedene Seiten hat. Und so ist es bei mir halt auch. Also bei mir pochen immer zwei Seiten, was das Fachliche oder das Thematische angeht. Das eine, die sind die, schlägt für die Chancen und für die Möglichkeiten und verursacht auch sehr viel Begeisterung in mir, wenn es um neue Technologien geht, die ich auch selber nutze und auch versuche selber in mein Arbeitsumfeld zu implementieren. Das andere ist aber auch, was darüber hinaus natürlich auch passiert. Das ist dann eher so eine makrotechnische Geschichte, also was passiert mit unserer Gesellschaft, mit unserer Wirtschaft, und ist das auch wirklich alles so gut, was da so passiert? Jetzt bin ich allerdings ein unternehmerischer Pragmatiker, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist eine dritte Seite, die solche Persönlichkeitstypen, die suchen immer nach den schnellen Erfolgen und insofern überwiegen häufig die Chancen, aber ich denke sehr häufig, meistens dann in Büchern und Artikeln, auch über die andere Seite nach.
Schnelle Erfolge, so kleine schnelle Belohnungen sind ja auch schön. Ich glaube, da sind wir alle nicht so ganz unempfänglich für. Auf der Website steht auch, du bist ein frecher Professor. Was ist denn das? Ja. Als 68er bist du ja nicht.
Nee, aber ich bin noch jung gebliebener 66er, sagen wir mal so. Ne? Und und mir sind so Konventionen und Regeln und sowas eigentlich eher zuwider. Ich mache schon immer mein Ding und so sind es meine Persönlichkeit in meinem Leben ausgebildet worden und habe ich ausgebildet. Und insofern habe ich sehr viel Respekt und Wertschätzung in meinen Umfeldern, also beruflichen wie privaten Umfeldern. Aber ich verfolgte letztendlich inhaltlich meine Dinge und das hat mich dann zu dem Job des Professors geführt, weil da kann ich genau das tun und das ausleben.
Wir reden ja auch über Generationen, also über uns als Generation. Du bist ja auch Babyboomer, Jahrgang 66. Was waren denn deine prägenden Erlebnisse? Du bist auf dem Dorf in Niedersachsen aufgewachsen. Ne? Was sagst du denn, was war denn für meine Generation dort das große Ding oder die großen Dinger?
Ich bin ja nicht nur in so einem kleinen Dorf mit 300 Seelen aufgewachsen, sondern dieses Dorf befand sich auch noch im innerdeutschen Grenzgebiet, direkt an dem Zaun zur damaligen sogenannten DDR. Und ich bin groß geworden mit Selbstschussanlagen, Zäunen, einem Wachturm, der in mein Jugendzimmer reingeguckt hat, tagtäglich. Und natürlich auch mit Spielumgebungen, die im sogenannten Niemandsland stattfanden, also dem Land zwischen BRD und DDR damals, das nicht zu betreten war. Und so haben wir dann schon auch immer als Kinder und Jugendliche schon die Grenzen ausgereizt. Also insofern war das schon eine Gegend, die, sag ich mal, sehr, sehr armselig, aber politisch immer hochbrisant und spannend war. Und so bin ich auch mit Kalten Krieg und Ähnlichem groß geworden. Aber das waren nie so meine Themen, trotz politischem Engagements waren das nie so meine Themen, wo ich sagte, da ist meine Zukunft drin. Wie die aussah, wusste ich nicht. Und wie soll man sowas wissen in so 300 Seelen-Kaff, wo ich der einzige Abiturient seit Gründung dieses Dorfes bis heute bin und war. Wow. Also insofern ist das so, und so war ich dann halt ewig auf der Suche, nachdem, wie auch unsere junge Generation Z heute auf der Suche ist nach Bedeutung, Wertschätzung, Sinn des Lebens und überhaupt die Position in der Gesellschaft und in der Wirtschaft auch. Und so habe ich unfassbar viel ausprobiert, es gab da keine Mentoren und nichts dergleichen, und irgendwann bin ich halt an so einen Rechner gekommen, beziehungsweise eigentlich bin ich noch nicht mal an einen Rechner gekommen, sondern an einen Synthesizer, den ich auseinandergeschraubt habe und dann wieder zusammengeschraubt habe, mich dann geärgert habe, dass der nicht mehr funktioniert. Da war ich 13. Da war ich 13 und ich war Fan von damals schon progressiver Musik, à la Genesis Floyd und wie sie alle heißen. Und und so kam ich dann quasi in die Elektrotechnik oder Elektronik rein, ohne jemals Techniker gelernt oder Ingenieurwesen studiert zu haben. Und so habe ich das immer so als Hobby gesehen. So bin ich dann quasi dann freizeitmäßig immer groß geworden. Und es gab so einschneidende Momente. Einer davon war, dass ich dann, nachdem ich dann großer Pink Floyd-Fan wurde in den darauf folgenden 2-3 Jahren, dass ich unbedingt ein Buch über Pink Floyd schreiben wollte, nur weil ich meinte, ich würde alle Platten kennen. Und dann dachte ich, okay, jetzt musst du einen Verlag finden, der genau das abnimmt. Und dann dachte ich irgendwie, okay, dann bin ich in die Bibliothek gegangen, wer liefert was, kennt man vielleicht heute noch. Das gab es damals auch schon, habe mir alle Adressen von deutschen Verlagen rausgeschrieben und wollte alle Verlage anschreiben. Dann habe ich gesehen, das geht ja gar nicht so einfach, das ist ja eine scheiß Arbeit. Aber ich hatte einen damals schon Sinclair-Computer mit einem neuen Nadeldrucker, den ich irgendwie da dran geklemmt habe und habe dann einen ersten Sämenbrief geschrieben und habe alle Verlage in Deutschland angeschrieben, habe dem mein Projekt vorgestellt.
Ja. War das sozusagen die digitale Taufe, die digitale Sozialisierung, diese Idee von Pink Floyd, einen Ausgangspunkt zu nehmen mit Hilfe deines Nadeldruckers?
Ja, überleg dich mal, das war Anfang, Mitte der 80er Jahre. Ne?
Wahnsinn,
da Ja. Und habe dann so meine Erfahrungen damit gemacht. Habe dann festgestellt, wenn du dann 150 Verlage anschreibst, antworten 100 nicht. Von den übrig gebliebenen 50 machen 40 eine Absage und 10 haben abgerufen und haben mich gefragt, die Lektoren, wie ich denn auf diese wahnwitzige Idee käme, mit 14,5 ein Buch über Pink Floyd zu schreiben. Und da dachte ich irgendwie so, hey, das bewirkt ja was. Also das Selbstwirksamkeitsprinzip habe ich mir quasi aus dem Dorf, aus dem nahen Grenzgebiet so erarbeitet. Ja, und so bin ich heute jetzt 13-facher Buchautor geworden. Allerdings nicht über Pink Floyd.
Wird das denn nochmal kommen? Ist das noch so ein Projekt?
Nee, das wird nicht mehr kommen.
Naja. Okay, gut.
Kannst du dich noch erinnern, gab es sozusagen eine Wegkreuzung, die dazu geführt hat, dass die Wirtschaftswoche jetzt schreibt und nicht nur die Wirtschaftswoche, du bist der Digitalerklärer in Deutschland. Also wann war dir klar, das ist mein Ding, dem Land und der Welt zu erklären, wie Digitalität und digitale Transformationen funktioniert?
Ja, in der Tat, da gab es ein Ereignis oder ein Bündel von identischen Ereignissen. Als ich mich dann irgendwie dann doch über Umwege entschied, dann zu studieren, und ich habe erst Wirtschaftspädagogik studiert und dann Wirtschaftswissenschaften hinten dran, habe ich festgestellt, Mist, sowas kostet ja Geld. Also studieren kostet ja Geld. Ne? Ich war zwar staatlich gefördert, ich musste also keine Studiengebühren bezahlen, aber Wohnung, Leben und das Übliche kostete alles Geld. Und ich komme aus einer armen Arbeiterfamilie. Wir hatten alle kein Geld, es gibt kein Vermögen. Es gab kein Vermögen zu der Zeit. Ich musste mir das selber verdienen. Und dann bin ich irgendwie ich weiß gar nicht mehr, woher ich den kannte. Auf jeden Fall bin ich an die Volksschule meines Heimatlandkreises gegangen, nach Helmstedt, und habe den angesprochen. Ich sag, du machst ja was mit Computern, ich auch, geht da was? Und sagte, ja, ich suche laufend Leute, die irgendwelche Kurse machen. So habe ich den Computerkurse gemacht. Und dann habe ich quasi erwachsenen Menschen an der Volksschule von 2 Stunden Seminaren am Samstag bis hin zu ganzen Bildungsurlauben über Wochen hinweg quasi erklärt, wie das funktioniert. Und war eigentlich immer 10 Minuten schneller und 15 Minuten schlauer als die anderen. Und so habe ich dann begonnen, quasi Menschen die Welt zu erklären. Und das mache ich bis heute.
Also frühe Professorenschaft in die Schuhe schon reingelegt worden. Wenn wir mal zu unserer Generation jetzt kommen, also zu den Babyboomern. Wir haben es ja eben schon mal so kurz angetippt mit dem Thema KI, dass du sagst, das ist so ein bisschen, guck ich mal, oder das dauert noch ein bisschen, ne? Das andere ist eine große Chance. Wie soll man sich denn darauf wirklich jetzt einstellen, wenn ich Führungskraft wäre? Was muss ich erwarten? Worauf soll ich mich einstellen?
Ja, als Führungskraft ganz wichtig, ich muss erstmal nicht alles verstehen wollen müssen, sondern ich brauche ja, also Führungskraft bin ich ja Manager, ich manage, das heißt, ich bin eigentlich ja nicht der Fachexperte, sondern ich bin Experte, indem ich halt Arbeiten und Tasks organisiere und irgendwie Leute da dran setze, die das dann irgendwie dann mit mir gemeinsam abarbeiten. Insofern brauche ich aber jetzt erstmal natürlich einen Einblick in diese Thematik, und ich muss mich dann wenigstens so tief dann mit dieser Thematik beschäftigen, dass ich eine Entscheidung treffen kann, ist das relevant für uns oder ist es nicht relevant für uns. Und das erlebe ich in der Praxis tatsächlich auch immer wieder, ne? Also ob ich das in Vorträgen oder in Beratungsprojekten mache, dass dann viele sagen, nee, damit möchte ich nicht mich beschäftigen. Und ich sage dann, ja, damit solltest du dich aber wenigstens beschäftigen, und ich erkläre dir das mal kurz, damit du eine Entscheidung treffen kannst, ob das für dein Business und für deine Rolle, in der du steckst, tatsächlich wichtig ist. Und mehr ist nichts erstmal gar nicht. Ne? Das ist wie so eine Therapeutensitzung. Und dann denkt er drüber nach und dann macht der ChatGPT an und dann daddelt er da rein und sagt, Mensch, das ist ja total cool und so. Und dann macht er das schon selber. Und geht da an und sagt, okay, jetzt muss ich damit mehr machen.
Und das war's schon. Okay, das ist ja wirklich sehr therapeutisch. Gilt das denn für alle Branchen, also vom Automanager bis hin zu der Branche, die ich besser kenne, zu Medienmenschen? Ja. Auf der Führungsebene.
Ich glaube, dass die Autobranche sogar noch viel schneller ist als wir Medienmenschen. Ne? Also ich komme ja aus den Medien, war ja auch bei Bertelsmann und naja, diese Medienmenschen kommen halt aus einer, sag ich mal, tradierten 1000% Renditezeit und diese Renditen sind nach wie vor immer noch da und insofern gibt es
so halt bräsig, sagst du, ja.
Ja, ja, genau. Und insofern gibt es dann noch nicht die große Not zu sagen, okay, jetzt müssen wir die Reißleine ziehen und unbedingt umschwenken, irgendwie in neue Technologien. Aber ja, natürlich, viele Medienhäuser machen das. Wenn du da einen progressiven Entscheider hast, der nach vorne denkt und der auch technikaffin ist, dann gibt es dann natürlich auch mehr Schwung in diese Thematik. Aber auf der anderen Seite, wenn du Verleger hast, die da irgendwie mit zwischen 80 und 85 ihre Verlegersitzungen noch machen, einmal die Woche, dann sieht das natürlich schon wieder ein bisschen anders aus.
Wir kommen ja vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gibt's ja, da bemüht man sich ja besonders seriös zu sein und KI hat jetzt noch nicht ganz den Status der Seriosität erreicht.
Naja, also auch natürlich Ergebnisse generativer künstlicher Intelligenz kann durchaus seriös sein. Ne? Also man muss natürlich dann nur wissen, wo die Stärken und Schwächen sind. Da muss man ein bisschen tiefer eintauchen. Aber ja, natürlich sind solche Ergebnisse durchaus auch überwiegend seriös. Um das jetzt im Hörfunk einzusetzen, ja, ist natürlich der öffentlich-rechtlich finanzierte Hörfunk, der kann sich da halt noch ausruhen, weil die müssen nicht progressiv denken. Während wenn man jetzt im Privatsektor, im Privathörfunk schaut, die schon sehr genau überlegen müssen, okay, wie können wir auf das Nutzerverhalten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer besser, schneller und qualitativ besser eingehen? Wie können wir beispielsweise neue Formate entwickeln, die dann auch bestimmte Nischen-Zuhörerinnen und Zuhörergruppen bedienen kann, beispielsweise. Also da gibt es dann den Druck mehr, um dann halt darüber auch dann ihre Werbung wieder einzuspielen. Also ich sag mal, da, wo wirklich großer ökonomischer Druck ist, beschäftigen sich dann die Entscheider auch deutlich schneller und mittlerweile in diesem Jahr auf jeden Fall signifikant.
Ja, es ist ja, im Journalismus ist es ja in aller Munde, zumindest reden ganz viele darüber. Was müsste ich denn machen als normale Mitarbeiterin, die, wie gesagt, jetzt noch ein paar Jahre zu tun hat? Muss ich jetzt wirklich prompten lernen? Minimum?
Ach, müssen muss da ja keiner was. Müssen würde ja bedeuten, ich will nicht und der Chef sagt, du musst aber. Also was kommt dabei raus? Nix, ne? Aber ich würde schon als Vorgesetzter schon mit meinen Mitarbeitern einfach mal so ein KI-Barcamp machen. Wir machen sowas auch immer wieder, ohne dieses Indikativs, du musst jetzt oder wir müssen jetzt.
Also spielen sozusagen ein bisschen. Also.
Ja, sich damit einfach mal entspannt beschäftigen und so weiter und dann auch die richtigen Leute dafür einladen, die nicht den ganzen Tag nur Angst machen und sagen, wenn du jetzt nicht sofort ChatGPT lernst, bist du morgen sofort deinen Arbeitsplatz los. Das ist ja so der breite Konsens, die breite Haltung auch in der Beraterszene.
Das ist in Deutschland vielleicht auch besonders krass.
Vielleicht, ja. Und ich meine, dann kriegen natürlich auch alle Angst. Ne? Über Angst verkaufen sich auch Produkte viel leichter. Das kennen wir aus dem Versicherungsgewerbe auch. Ne? Also spielerisch schon, aber eben nicht verspielt, sondern einfach zu sagen, hey, komm, wir beschäftigen uns mal und lass uns mal jetzt kreativ mal darüber nachdenken, wo denn bei euch Anknüpfungspunkte sind und in den einzelnen Arbeitsplätzen Anknüpfungspunkte sein können, damit du es nutzt. Und wenn es dann halt keine Anknüpfungspunkte gibt, dann müssen wir die jetzt auch nicht kreieren. Nicht jetzt, nicht heute am Montag oder am Dienstag, ja, sondern dann schreiben wir das auf und dann entwickelt sich das schon. Aber lass uns irgendwo mal so mit so einem kleinen Domino-Effekt mal starten und dann ergibt sich meist schon nach 30 Minuten sofort, ergeben sich Aha-Effekte und sagen, ja, Mensch, stimmt, das könnte bei mir auch und so. Und dann steuerst du viel mehr so die Kreativität an, als dass diese Kreativität von außen übergestülpt wird.
Ja, wir haben jetzt ja über ChatGPT gerade gesprochen. KI ist aber ja ein bisschen mehr, ne?
Naja, KI ist natürlich deutlich mehr. Das ChatGPT ist ja läuft ja über Sprachmodelle und diese Sprachmodelle sind in der Lage, dann halt Texte und weitere textbasierte Ergebnisse dann zu generieren. Deswegen ist es ja die generative KI. Es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt das ganze Machine Learning und so weiter und Deep Learning. Also da gibt es schon ganz irre und verrückte Sachen. Das ist aber auch wirklich an den technischen Hochschulen, dann wird das erforscht und eben nicht an einem Medienstudiengang wie bei mir beispielsweise.
Also ja, darf ich mal reingehen und neugierig sein? Wofür nutzt du denn KI, ich sage jetzt mal in privaten Kontexten, also nach der Arbeit, solche Phasen gibt es bei dir auch, hoffe ich.
Naja, ich habe kurz erzählt im Vorgespräch, dass ich 6 Wochen mit dem Wohnmobil unterwegs war und dann sind wir kreuz und quer beispielsweise durch Spanien gefahren, auch so beide Küsten rauf und runter, Mittelmeerküste wie Atlantikküste rauf und runter, als auch dann durchs Binnenland. Und dann haben wir gesagt, hey, guck mal, da hinten steht ja irgendwie so ein Riesendom, was ist denn das und so? Im Vorbeifahren halten wir mal an und Smartphone raus, Foto gemacht, dann wurde erklärt, aha, das ist der Dom so und so und da war Papst Pius vor 4 Wochen da und hat da irgendwie Weihrauch geschwenkt und so weiter und so fort. Also da wird dann über die Bilderkennung wird dann sofort gesagt, okay, das ist das und das Objekt und das ist sehr safe. Und dann diktiere ich dann halt während der Weiterfahrt, als wir dann entschieden haben, okay, wir halten da jetzt nicht weiter an, während der Weiterfahrt dann halt in den KI-Systemen gibt mir alle Informationen über diesen Dom. Und dann können wir auf der Fahrt dann quasi alle Informationen über diesen Dom bekommen, inklusive Bilder und Videos. Und insofern nutze ich es also privat an diesem konkreten Beispiel tatsächlich für die Weiterbildung, ohne dass ich da jetzt den ganzen Tag verbringen muss, weil es dann so spannend schien es dann auf den ersten Blick dann doch nicht zu sein.
Also unsere Hörergruppe ist ja genau wie wir beide, also Konstanze und ich zweigespalten, die einen arbeiten noch, Konstanze und ich bin in Rente, ja, dieses Wort geht mir kaum über die Zunge, aber man nennt diesen Zustand überwiegend so. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr die Möglichkeit, mich vom Betrieb fortbilden zu lassen oder als Vorgesetzter oder meinen Vorgesetzten anzusprechen und zu sagen, mach mal was, ne? Lass uns mal auf das Thema einrichten. Was kann ich denn als Einzelner, als Solo-Mensch, ja, als
Solo-Rentner,
Stefan,
du bist Solo-Rentner.
Ich bin Solo-Rentner, genau. Ich glaube, Einzelner reicht. Also, was kann ich denn als Einzelner, der nicht mehr im Unternehmen eingebunden ist, tun, um mich mit KI auseinanderzusetzen oder mich dem zu nähern?
Ja, also es gibt mittlerweile sehr viele Informations- und Weiterbildungsangebote im Netz. Die sind natürlich teilweise sehr diffus und häufig auch sehr verkaufs- oder marketingorientiert. Denen kann man sich erstmal widmen. Da muss man sich einfach mal so ein bisschen mit beschäftigen. Es gibt zahlreiche Verzeichnisse darüber auch. Es gibt den KI-Bundesverband, der solche Verzeichnisse auch führt. Also man kann da beispielsweise einsteigen. Ansonsten kann man auf der Mikroebene auch einfach mal sein ChatGPT mal starten. Man gibt bei Google ein ChatGPT-Login und dann wird dir da erklärt, was du brauchst, um es kostenlos zu nutzen. Und dann kann man damit erstmal so herumspielen. Man kann auch, und das ist bei uns im Angebot, ich habe ja mit dem Christopher Meil die Toolparty gegründet, zuvor ja auch das Buch geschrieben über künstliche Intelligenz. Und dieser KI-Toolparty machen wir seit knapp jetzt ein Dreivierteljahr solche kostenfreien Online-Treffen, wo im Übrigen auch sehr viel Ältere dabei sind. Und die kommen exakt dann auch zu uns. Wir tauschen uns darüber aus, was ist so der neueste geile heiße Scheiß, was muss man wissen, was muss man nicht wissen. Fragen werden beantwortet, Anwendungsfelder werden diskutiert, andere bringen etwas ein, was sie selbst seit dem letzten Mal gelernt haben. Also solche Sachen kann man machen. Das wird, glaube ich, im KI-Markt bei uns jetzt in Deutschland, im deutschsprachigen Bereich einmalig angeboten, aber es wird mit Sicherheit auch jetzt kopiert werden in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Ja. Also solche Angebote gibt es schon.
Ja, also für die Toolparty machen wir auch einen Link in die Shownotes, ganz, ganz klar, gehört dazu. Was mich jetzt mal interessiert, ich sag mal jetzt, um den Fokus ein bisschen zu weiten, könnte es sein, dass diese Entwicklung, ich sag mal, den Abstand zwischen den Generationen noch ein bisschen mehr vertieft, weil die Jungen sind ohnehin schon KI-affiner, werden jetzt auch noch geschult und als älterer Mensch außerhalb des Berufes musst du schon ganz schön suchen, um dich selbst da weiterzubringen.
Ja, also ich denke schon, dass es zum Generationskonflikt zusätzliches Öl im Feuer wahrscheinlich bedeutet. Das denke ich schon, aber ich würde das jetzt gar nicht so negativ letztendlich sehen, denn am Ende wissen die jungen Leute, sind jetzt nicht die KI-Expertinnen und Experten, ne? Also die jetzt bei mir im Bachelor, Master fertig wären, das sind jetzt keine KI-Experten. Aber sie haben natürlich einen kleinen Vorteil gegenüber uns Älteren, Die haben so Typen wie mich, die sich da ziemlich gut auskennen und ich zeige denen, wie das geht. Das heißt also, die haben individuelle Anwendungsfelder kennengelernt in diesem Bereich und haben keine Angst davor, während wir Älteren Angst davor haben. Und das ist das große Thema, das erlebe ich also auch in Unternehmen, da wo die Führungskräfte eben alle durchschnittlich über 50 sind, das ist ja noch jung, die haben, sag ich mal, entweder wird es weggelächelt mit einem kleinen Sarkasmus nach dem Motto, das überlebe ich auch noch, oder es gibt tatsächlich Angst, weil das Wettbewerber schon eingesetzt haben. Also ich war jetzt bei einem Unternehmen, da habe ich vorher eine Analyse gemacht, eine Wettbewerbsanalyse, habe festgestellt, dass der größte Wettbewerber mittlerweile KI schon eingesetzt, einsetzt. Und da sind ja alle in Panik verfallen in der Pause. Da müssen wir,
sofort.
Genau, machen wir jetzt sofort. Also Herr Lemke, können Sie morgen mal vorbeikommen? Und ich sage, ja, jetzt nicht. Also das ist schon ganz verrückt, ne? Insofern diese Emotionen der Angst oder auch der Ressentiments oder auch einer, sag ich mal, Technikverweigerung, die zu um die 50% in unserer Gesellschaft in Deutschland stark verwurzelt ist, führt denn tatsächlich dazu, dass die sagen, ich öffne mich denen, ob ich nun Mitte 50 bin wie ich oder 25 wie meine Studis, scheißegal. Dann spielt Generationskonflikt keine Rolle mehr, dann arbeitet man einfach gemeinsam dran und nutzt die jeweiligen Ressourcen. Mhm. Den Überblick der Eltern.
Ja, lass uns jetzt mal schauen auf die, die, sagen wir mal, 65, 67 aus dem Beruf raus sind. Kannst du dir vorstellen, dass ja diese Gruppe bei der weiteren Entwicklung von KI mehr einbezogen werden kann oder sich einbringen kann? Politische Lobby nicht erkennbar im Moment, oder?
Naja, also in der politischen Lobby auf keinen Fall. Die Mechanismen sind andere und KI ist nur eine kleine Baustelle. Da denke ich es jetzt eher nicht. Aber ja, sie kann sich natürlich einbringen, indem sie dann ihre Lobby dann an künstliche Intelligenzformate heranbringt. Ich habe zwei konkrete Beispiele, wo auch zwei aus dem nicht selbstständigen Erwerbsleben ausgestiegen sind. Irgendwie so 67, der eine, 67, das weiß ich, bei einem anderen weiß ich es nicht genau, Ende 60, Anfang 70 vielleicht. Und die haben beispielsweise so, einer hat ein Seniorennetzwerk, der andere hat ein Beraternetzwerk bringt das, also diese Thematik dann in seine jeweiligen Netzwerke ein. Also wer da netzwerkorientiert unterwegs ist, sollte das unbedingt mit reinmachen. Ich mache hier die Erfahrung, ich werde da häufig dann eingeladen zu Gastvorträgen oder einfach Talks, dass sie hochinteressiert sind. Also dass denn alles Ü65 überhaupt null Interesse hat, das stimmt überhaupt nicht. Ich stoße da die jedenfalls sich dann noch weiter engagieren, auf großes Interesse, große und offene Ohren. Natürlich kommen dann auch mal die kritischen Fragen häufiger, als es bei den Jüngeren ist. Aber auf jeden Fall gibt es da Anschlussmöglichkeiten. Mhm. Ich meine, wer sich zu Hause aber einschließt final und sagt, jetzt ist sowieso alles vorbei, naja gut, der hat dann ja auch noch ein paar Jahre.
Ich habe noch eine Frage. Wir sind ja, das wissen wir ja, durch die Beschäftigung mit unserer Babyboomer-Generation, wir sind ja viele und wir sind ja eigentlich eine ganz gute, interessante Zielgruppe, die abgefischt werden müsste, umgekehrt gedacht. Oder sind wir nicht relevant genug, dass sich sozusagen von der anderen Seite her, von den Entwicklern her, sich eben auf uns, auf die Älteren, auf die Babyboomer fokussiert wird und gestürzt wird und dafür so passende KIs entwickelt?
Ja, natürlich. In der Tat sind wir natürlich jetzt als Babyboomer die größte Generationsgruppe und insofern wirtschaftlich auch interessant. Allerdings wird, also in Deutschland, ne? Gibt es in Deutschland, jetzt sage ich mal, die KI-Entwicklungen sind hier nicht so breit und so gezielt bisweilen anzutreffen. Also alles, was wir jetzt so beispielsweise an künstlichen Intelligenzen und Robotiken wahrnehmen, kommt alles aus Japan. Gerade im Pflegebereich, für Pflegeeinrichtungen und Ähnliches, kommt alles aus japanischen Produktionen. Da kommt nichts aus Deutschland. Das heißt also, ja, weltweit wird das ein großer, sicherlich Markt werden. Das haben die Japaner auch erkannt, die da ein riesiges Programm vor 10 Jahren gestartet haben, weil sie das schon gesehen haben und sind jetzt natürlich da auch führend.
Welche KI wirst du denn als nächstes heute wofür benutzen? Weißt du das schon?
Heute? Ich habe heute E-Mail-Sichtungstag. Aber auch nur für eine Stunde. Mehr will ich damit nicht, mich nicht beschäftigen heute. Aber ich nutze in der Tat eine KI. Das ist eine App, die heißt Canary und die sortiert meine E-Mails nach Relevanzen. Das heißt, also ich öffne mein, das habe ich vorhin schon getan, habe dann mein E-Mail-Postfach geöffnet und die KI checkt jetzt meine 1439 E-Mails, die jetzt geladen wurden. Darunter sind natürlich auch Spams der letzten Wochen und sortiert die jetzt nach Prius.
Oh, praktisch.
Geil. Oh, wow. Also, ja, gut, dass du da eine Pause gemacht hast, um mit uns zu sprechen. Die letzte Frage, die wir allen stellen hier im Podcast ist, hast du einen Tipp ab heute sofort umzusetzen, umsetzbar aus deiner Themenwelt, wo du sagst, das kann jeder, um mit KI mal in ersten Kontakt zu kommen?
Oh ja, absolut, da fällt mir viel ein. Aber das Erste, was mir einfällt, ist, was ich auch selber nutze, ist beispielsweise die Suchmaschine zu wechseln von Google auf Bing. Nicht, weil ich jetzt Aktien in Microsoft hätte, sondern weil Bing das ChatGPT 4.0 Sprachmodell schon seit Anfang Januar in seiner Suche einsetzt. Also wo Google immer noch laboriert und entwickelt, ist Bing schon viel, 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 viel weiter. Und man kann bei Bing sowohl die Bing-Suche nutzen, das ist diese normale Suchfenstersuche, als auch die KI. Das ist großartig. Also ich nutze Bing wirklich, also wenn ich unterwegs bin, ich habe das Beispiel Autobahn, links steht ein Dom, müssen wir dahin? Ja, nein. Genannt. Du kannst also bei Bing dann über Spracheingabe, also dann über Headset oder wie auch immer, dann die Spracheingabe eingeben und die KI sucht dir das entsprechend raus, mithilfe der ChatGPT 4.0 Modells und das ist ziemlich gut und ziemlich sicher.
Oh, klasse, das probiere ich sofort aus.
Ja, vielen Dank. KI muss nicht langweilig sein, ganz im Gegenteil. Es ist hoch faszinierend, wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja. Und in den letzten 30 Minuten haben wir so viel drüber gehört, dass es richtig Spaß macht, überhaupt nicht mehr aufzuhören damit. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Gerald. Und wir bleiben im mindestens digitalen Kontakt und machen mit bei der nächsten Tool-Party. Danke, alles Gute, viel Erfolg weiter.
Super, mit deinem Team. Danke euch.
Danke.
Ciao. So, und jetzt ganz zum Schluss noch eine Bitte, die kennt ihr schon oder ihr ahnt es. Es wäre toll, wenn ihr uns mit altmodischer menschlicher Intelligenz eine Bewertung da lässt bei Google, bei Apple, bei Spotify und den anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt, wo ihr uns gehört habt, wo es hoffentlich gefallen hat. Und wenn ihr Anregungen, Ideen, Vorschläge, Kritik habt, dann erreicht ihr uns unter der E-Mail info@babyboomer-stories.de. Ansonsten hören wir uns wieder in einer Woche. Bis dahin, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Bye, bye.